Also, was vom Radfahren kommt, das geht auch wieder vom Radfahren.
Und mit dieser herrlichen Radsport-Ostfloskel heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krachen gehen. Ja, lieber Baller, ich befinde mich hier mit meinem oder mit unserem heutigen Gast, mit meinem Teamkollegen im Teamtrainingslager auf der deutschen Insel Mallorca und habe dich hier dazu geschalten aus dem schönen Paris. Du startest in Paris-Nizza, auch in Europa in die neue Saison. Baller, wie geht es dir?
Hallo, guten Tag. Es freut mich, euch beide zu sehen. Ja, bei mir erstmal soweit alles fit. Ich hatte ja doch recht warme Wochen in Australien und Dubai. Und jetzt bin ich hier beim Rennen zur Sonne, so nennt man das ja auch. Ich nenne es auch gerne das Rennen, wo man keine Freunde macht. Ja, ja. Nee, das ist echt, also das ist hier nicht für. Ja, naja, ist nicht einfach hier. Ja, bin hier gerade in Paris und es regnet. Es regnet. Ich hoffe, oder das wird sich wahrscheinlich durch die Woche ziehen. Viel Wind, viel Regen und wenig Freunde.
Ja, ich habe schon zu dir gesagt, Baller, wir hatten darüber gesprochen. Jetzt im Laufe der Woche vor Paris-Nizza. Paris-Nizza beginnt am Sonntag, dem 3.3. Wir nehmen hier am Abend vom 2.3. auf, also am Samstag. Paris-Nizza geht dann am Sonntag los. Ich beneide dich halt auch gar nicht, dass du da jetzt fährst, weil das ist so hart. Du hast letztes Jahr schon rückgemeldet. Wir hatten da auch eine Folge dazu gemacht. Paris-Nizza ist halt wirklich so eine Woche lang mit das Härteste, was man auf dem Rad machen kann. Viele schmale Straßen, richtig schlechtes Rennen. Ich finde das deswegen schon, ja, das ist schon fast ein bisschen, ja, das ist schon
Menschenverachtend.
fast wieder ironisch. Das ist menschenverachtend und ist auch wieder ironisch gemeint, meiner Auffassung nach, dass man das Rennen zur Sonne nennt, weil, also Sonne seht ihr da nicht viel.
Für mich ist es immer noch unfassbar, dass Maximilian Schachmann das Rennen zweimal gewonnen hat. Nachdem ich ja schon letzter gefahren bin, habe ich denn erst gemerkt, also wie krass das wirklich ist, ja, dieses Rennen. Also schon durchzufahren und dann zu gewinnen ist nochmal eine andere Sache, ja.
Ja, zweimal hat Schachi das gewonnen, ne? Auch ein Atze hier. Also Schachi, Hut ab. Das musste erst mal zweimal gewinnen. So ein richtig schönes Scheißrennen. Herzlichen Glückwunsch. Okay, aber jetzt bist du beim Rennen der Sonne oder trittst beim Rennen der Sonne an. Ja, der Sonnenkönig ist Buddha. Das ist ja hier noch mal an der Vollständigkeit halber gesagt. Wie war es denn in der Sonne, in der richtigen Sonne? Da musst du ja noch mal ein bisschen was vervollständigen.
Ja, war schön. Vom Wetter her, schön Sonne. Ich habe auch so ein bisschen Ausschlag bekommen an meinen Waden. Ich weiß jetzt nicht, wovon das war, ob es von der Sonne war, vom Massageöl, vom Rasieren oder eine Kombination aus allen drei. Aber ja, ganz unangenehmer Hautausschlag auf der Wade. Aber ja, genau, die Sonne, die gibt es ja hier erst hinten raus. Deswegen sollte ich mich dahingehend ein wenig regenerieren. Aber sonst war es okay. Sprints, ja, ist halt Casino. 20 Top-Sprinter am Start. Eine Mal waren wir zu früh, andere Mal zu spät, andere Mal waren wir links und rechts ging es dann los, andere Mal waren wir rechts und links ging es nach vorne. Ja, mussten uns erstmal wieder so ein bisschen darauf einstimmen. Ich denke, das war für uns erstmal ein guter Einstand. Auch für Caden war es das erste Rennen nach dem Höhentrainingslager. Und jetzt kommt hier die Kirsche auf der Torte oder wie man das nennt, Paris-Nizza. Ab jetzt wird es wichtig. Ich denke, auch Caden wird es hier nochmal ein bisschen besser liegen. Der braucht ja ein hartes Rennen. Der hängt ja den einen oder anderen Bergfahrer ab und dann geht es bei ihm erst richtig los. Bei Jason lief es auch okay. Ist dann am letzten Abend ein bisschen erkrankt. Ich war ja mit ihm auf Zimmer und ist dann am letzten Tag ausgestiegen. Konnte somit ein gutes GC-Resultat nicht vollenden. Aber dafür hat er gut trainiert und ist jetzt auch wieder dabei. Also das wieder mit Jason und Caden hier. An die bin ich so ein bisschen gelinkt, ja. Also da merkt man einfach, das harmoniert. Und mal schauen, was deshalb diese Woche geht, ja.
Ja, aber auch das ist eben Radsport. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass dieses Squad, mit dem ihr da bei der UAE-Tour gefahren seid, bei der Vuelta richtig gut funktioniert habt und eben jetzt bei der UAE-Tour nicht so richtig. Du hast auch schon gesagt, Caden hatte im Trainingslager immer mal wieder so kleinere Probleme mit dem Knie. Das kann man vielleicht jetzt hier nochmal nachschieben. Also auch seine Vorbereitung vor der UAE-Tour war jetzt nicht so ideal und dein Schlaf vor der letzten Etappe durch die Krankheit von Jason jetzt auch nicht so. Also kann nur besser werden. Du hast schon gesagt, ab dem Rennen zur Sonne wird's richtig wichtig. Das Rennen ist wieder schlecht, die Straßen sind nass. Jetzt weißt du, jetzt wirst du geerdet wieder.
Die Freunde also werden weniger.
Bei Bushido. So, ja, bei Bushido da unten da um die Hütte rumfahren, das ist ja alles, also das ist ja nicht das wahre Geschäft, ne? Also da musst du ja hier schon nochmal richtig ran auf den Beton.
Bei Bushido, die haben eine neue Staffel-Release, glaube ich, bei RTL, ne? Von ihrem Live.
Ja,
mal nachholen. Kann sein. Ja?
Kann sein. Es ging ja auch die Gerüchte rum, Bushido würde eine Rennlizenz lösen. Ich kann an der Stelle nur nachschieben, also das können wir hier definitiv nicht so bestätigen. Und ich meine, wenn jemand weiß, was in Radsport Berlin los ist, dann wohl wir. Ne? Also das möchte ich hier auch nochmal ganz klar so hervorheben und betonen. Wir sind selber gespannt, wie das wohl ausgeht. Wir können uns das nicht vorstellen, weil vor allen Dingen, Bushido hat ja auch einen Podcast, jetzt relativ jüngst, hat auch einen Podcast mit seiner Frau, aber er hat auch so einen Hip-Hop-Podcast und in den höre ich immer mal wieder ganz gerne rein, Elektro-Ghetto. Solange sie über Rap reden, ist es unterhaltsam, alles andere schwierig. Und da hat er sich schon mal drüber beschwert, dass er so viel Aufenthaltszeit in Deutschland hat, durch die Tour und durch die Vorbereitung auf die Tour und durch seine diversen Gerichtstermine, dass es bald wieder kippt und er steuerpflichtig in Deutschland werden könnte. Also es ist natürlich auch fragwürdig, wenn jemand, der Steuerbetrüger ist, sich darüber beschwert. Ja, ich hatte das auch mal gefreddet. Aber naja, deswegen kann ich mir schlecht vorstellen, dass er sich deshalb eine Rennlizenz beim BDR für einen Berliner Verein löst, um dann da, weiß ich nicht, rund um Neuenhagen zu fahren.
Die Information, die hast du ja aus Plan Z, aus derselben Folge, da ging auch hervor, dass ein gewisser Herr Zabel sich ein wenig über unsere Rennkleidung lustig gemacht hat, mit den Jeans.
So, und jetzt schießt zurück.
Ja, nee, der ist ja auch am Start. Den zeigen wir erstmal, was Jeans denn können, ja. Dass sie auch richtig schnell sind. Ja, also der auch wieder mit gewohnter Formation mit Ackes und Schwarzmann, ja.
Ja, da sind wir auch gespannt. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr
das wird persönlich.
Trio, was ich da jetzt. Das wird persönlich auf Mutter gehen. Ja, aber das ist wirklich definitiv ein sehr interessantes Trio. Ackes, Schwarzi und Zabel. Da bin ich auch gespannt. Die fahren so in dieser Dreierkonstellation das erste Mal zusammen. Und wir hatten ja schon gesagt, Ackes sieht auf jeden Fall gut in Shape aus. Paris-Nizza ist jetzt auch ein Rennen, was jetzt nicht besonders dankbar ist für Sprinter. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob wir da jetzt gleich direkt zum Einstieg den großen Knall hören können.
Den großen Knall. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Also ich weiß ja ungefähr, wo ihr seid, in welcher Zeitzone, aber klärt mich da nochmal ganz genau auf, Maxe. Wo und wie
ja,
und
das
wer?
Das ist relativ schnell abgefrühstückt. Wir sind hier, die Conti-Teams steigen ja wesentlich später in die Saison ein. Also in der World Tour ist so ein Saisonvorbereitungstrainingslager ja meistens im November, manche Teams Dezember, die allermeisten aber November. Wir hatten ja da auch eine Folge dazu gemacht, eben im Winter. Und bei den Conti-Teams ist es eben, dass so ein Saisonvorbereitungstrainingslager immer im Frühjahr stattfindet, also Februar, März, weil eben die Rennsaison auf Punkt 2 und Punkt 1 Level wesentlich später beginnt, so für das allgemeine Conti-Team. Deswegen befinden wir uns jetzt eben in diesem Vorbereitungstrainingslager auf der deutschen Insel Mallorca, wie ich schon einleitend gesagt habe. Und da sind alle da vom Team, Staff, was auch immer. Und eben auch unser heutiger Gast. Zu dem können wir ja jetzt überleiten, oder Waller? Den kennen auf jeden Fall unsere Hörer auch aus deinen Storys.
Ja, I need followers, ja.
Das war der richtige Hinweis. I need followers on my account. So. Im November war das tatsächlich. Und so schließt sich der Kreis. Ja, mein Teamkollege Philipp Weber ist heute zu Gast. Und den heiße ich und auch du, Baller, herzlich willkommen. Das kann man, denke ich, so sagen. Das ist ein gemeinsamer Atze-Kumpel von uns. Wir trainieren viel zusammen. Ich habe zwangsläufig viel mit ihm zu tun, weil er eben mein Teamkollege ist. Aber auch ihr seid jetzt ab diesem Winter sehr regelmäßig miteinander gefahren, weil ihr auch nicht so weit auseinander wohnt. Und ich übergebe einfach mal das Mikrofon an Philipp Weber, denn der hat auch direkt eine Idee, was denn interessant ist, wo wir drei uns für drei unterschiedliche Teams schon mal auf einem interessanten Untergrund wiedergefunden haben.
Ja, also erstmal hallo, ich freue mich auch sehr hier zu sein, habe mich über Einladung gefreut und ja, ich war ganz überrascht, als Max dann gesagt hat, Mensch Philipp, möchtest du mal irgendwie unserem Podcast bei sein? Und hier bin ich jetzt, ja. Und ich habe mit Max so die letzten Tage ein bisschen überlegt, ja, irgendwie, wo haben wir uns mal, oder wo haben wir uns kennengelernt beide? Und dann dachte ich so, ja, bei Cat Stevens, aber das war gar nicht so, sondern wir haben uns tatsächlich in Polen bei einer Rundfahrt kennengelernt und dann ist uns auch aufgefallen, dass Baller da auch am Start war, nämlich bei der legendären Bitwa Warszawska, wo ja, irgendein polnischer Krieg geehrt werden sollte. Und ich glaube, du erinnerst dich bestimmt auch noch so ein bisschen an das Radrennen und ich weiß, das war ja schon so ein bisschen chaotisch. Das war so eine Zeit, wo der Gravelsport irgendwie erfunden wurde und wenn ich mich zurückerinnere, vielleicht an dem Tag in Polen oder bei dieser Rundfahrt wurde Graveln erfunden und ja, da hat Max dann am letzten Tag sogar bei LKT ausgeholfen, weil es den ein bisschen entschärft hatte früher und ja, erinnerst du dich auch noch dran?
Ja, das mit dem Gravel, da war auch noch eine andere Person vor Ort, glaube ich, Paul Voss, richtig? Vielleicht hat er das auch in die Wege geleitet. War der auch vor Ort für LKT als Spolei?
Ja, Paul Voss war tatsächlich bei dieser Rundfahrt sportlicher Leiter bei LKT. Und das muss man wirklich sagen, unbestritten. Das ist also die wildeste Rundfahrt, also die war wirklich einfach nur wild, die wir wahrscheinlich alle gemacht haben, also auch von der Organisation her, es war alles ultra wild. Zu den Rahmenbedingungen muss man nochmal sagen, es war Sommer 2020, das heißt, alle kamen aus einem ewigen Corona-Lockdown, was gleichbedeutend auch für die Rennabsagen war, raus. Und das war somit eines der ersten Rennen. Ich weiß nicht, Baller, du bist ja damals für das Jumbo-Devo-Team dort gewesen und gefahren, in deinem ersten Männerjahr auch noch, was ja auch schöner Einstieg war. Erstmal so schöne Saison, kaum Rennen gehabt wegen Corona. Herrlich, lieben wir. Und da haben wir uns dann lustigerweise bei dieser komischen Punkt-2-Rundfahrt wieder getroffen, die auch ganz wild besetzt war, muss man im Nachhinein sagen. Da war nämlich auch noch, und das ist auch witzig als Add-on, Alpecin Phoenix als Pro-Conti-Team am Start. Ja. Und die waren richtig gut, mit richtig guter Besetzung war da. Die haben natürlich auch 1-2 im GC am Ende gemacht. Da waren richtig gestandene Rennfahrer da, wie Sascha Modolo und Co. Und also da waren Pro-Conti-Teams da. Ja, genau. Und dann waren da halt auch logischerweise so viel zu gute Conti-Teams. Also diese Devo-Mannschaften waren da. NTT-Devo-Team war damals auch da. Also ihr wart nicht das einzige Devo-Team von Jumbo. Und dann halt auch einfach Amateur-Teams und ganz klassische Conti-Teams. Also es war wirklich ein enormes Leistungsgefälle in diesem Feld. Und also die Straßen, das waren keine Straßen, auf denen wir gefahren sind, sondern wirklich Sand. Wir stellen da Bilder zu in der Instagram-Story, um einfach auch nochmal die Rundfahrt und nicht den Krieg, der Auslöser für die Rundfahrt war, zu ehren. Weil das war wirklich super wild. Sascha Modolo, das sei nochmal gesagt, der ist übrigens nach 10 Kilometern ausgestiegen und meinte, macht er nicht. Also sowas fährt er nicht. Das ist ja irre. Und mich hat es ja auch direkt am Anfang entschärft, bin gestürzt und hatte dann ziemlich tiefe Schnittwunden am Arm und habe dann eben, wie Philipp, unser heutiger Gast, das schon gesagt hat, die Verpflegung gemacht. Aber bleiben wir doch einfach mal bei unserem Gast.
Nochmal kurz hier, da waren auch also einfach sehr viele Baustellen, wo die einfach die Baustellenschilder mal kurz abmontiert haben. Da waren so 2 Meter weite, aber auch tiefe Löcher, da bist du dann einfach irgendwo in China rausgekommen, wenn du da reingeflogen bist. Das war wirklich bis heute, war sehr grob, ja, wie die Straßen. Das habe ich nicht mehr erlebt.
Ja, Ja, und wie, weil du das gerade sagst, ich weiß noch, Robert Wagner, dein damaliger sportlicher Leiter, ich hatte mich mit dem mal unterhalten. Ich meine, es war vor dem Start der zweiten Etappe, die ja eigentlich, die stand kurz davor, gecancelt zu werden, die wurde dann aber neutralisiert. Also es war dann kein UCI-Rennen und außerhalb der Gesamtwertung. Allein, dass sowas stattfindet, ist ja schon super wild. Und der meinte, dass ihr wohl kurz vorm Streiken seid und du meintest dann schon zu mir, ja, eigentlich, also gefühlt ist jetzt so die Stimmung, wir reisen hier jetzt ab. Und Robert Wagner meinte dann halt, naja, also das sind halt Löcher, wenn man da mit einem Rennrad reinfährt, bricht halt der Rahmen. Das ist halt ganz logisch, das können wir nicht fahren.
Ja, und dazu weiß ich auch noch, erste Etappe, da war dieser Bahnübergang, wenn man aus dem Wald rausgekommen ist, und da gab es keine Schranken. Und es hieß zu uns, in der Fahrerbesprechung, es wurde gesagt, im Meeting zu den sportlichen Leitern, wenn da jemand steht mit einer Fahne und sagt anhalten, dann halten wir an, weil die Ansage war, da kann ein Zug kommen und jeder, der rüberfährt, wird disqualifiziert. Und ich weiß noch, ich fahre dann irgendwie so auf Posi 20 und sehe halt, dass da einer steht und sagt Stopp. Und ich ziehe halt voll die Bremse, weil ich dann so denke, okay, unsere Ansage war, wir halten an, egal was die anderen machen. Und werde halt langsamer und langsamer und irgendwie fahren immer mehr Fahrer an mir vorbei. Und ich habe dann so überlegt, okay, also entweder gewinne ich jetzt gleich die Rundfahrt, weil alle anderen disqualifiziert werden, oder ich bin der blödeste Fahrer, der als einziger anhält. Ja, ich habe dann auch die Nerven verloren, bin irgendwie rübergefahren und weiß, dass dann da Bilder entstanden sind, wie der Zug gekommen ist und ja, Rennradfahrer im letzten Moment rüberfahren. Und ich glaube, deswegen sollte die zweite Etappe auch ja, eventuell abgesagt werden, weil sich relativ viele Fahrer aufgeregt haben.
Also, wie gesagt, super wild. Ich möchte aber hier auch noch mal den Ball zu dir rüberspielen, Baller. Also, wir lachen hier drüber, wie irre diese Rundfahrt war. Und da haben echt gestandene Rennfahrer, die Pro Conti und World Tour schon gefahren sind, gesagt, das ist nicht wild und irre, sondern das macht man halt einfach nicht. Das geht nicht. Sowas kannst du nicht veranstalten. Trotz alledem, Maurice Ballerstedt nach Tag 1 stellvertretend im Sprinttrikot. Irgendwo, also ich weiß nicht wo, aber du musst da ja auch irgendwo mit durchgescheppert sein ständig und quatscht dann mit uns mit, wie irre das war. Aber im Endeffekt warst du einer von denjenigen, die das Ding so schlimm gemacht haben. Also du hast hier eine Teilschuld.
Ich glaube, dass ich ersten Tag in der Spitzengruppe war. Das war mir alles ein bisschen zu wild, deswegen habe ich mich da aus dem Staub gemacht und habe da, glaube ich, die ein oder andere Sprintwertung mitgenommen. Im Zielsprint gegen die ganzen 90-Kilo-Atzen hatte ich dann keine Chance. Da sind ja wirklich so richtige. Das ist ja der Unterschied in der World Tour.
Rennviecher.
Also genau, richtige Viecher. Jetzt in der World Tour bei Paris-Nizza, da musst du ja irgendwo halt auch einfach diese Ausdauer haben, dass du am Ziel noch was mitbringen kannst. Aber ich hab das Gefühl, in Polen, da sind manchmal so Leute, die können halt, also die kommen so mit 100 Kilo an und wenn du die irgendwie zum Ziel kriegst, dann sprinten die dir halt wie First Man so 2000 Watt. Da hast du halt als normaler Mensch gar keine Chance.
Ja, wie de Volker
Ja,
Wessels.
genau.
Wir hatten schon mal über die
Der de
gesprochen.
Volker Wessels.
Die Volker
Und
Wessels.
auch,
Ja, die.
was mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ihr kennt bestimmt den Namen noch, die Rennleitung, die immer vorne raus mit AMG und Porsche gefahren ist.
So, jetzt Philipp, dein Turn.
Ja, die Rennleitung, da haben wir auf jeden Fall Bilder zu. Da musste ich nämlich gerade schon schmunzeln, als du gesagt hast, die 90, 100 Kilo Kollegen. Ja, bei den Rennen in Polen vor allem, sagen wir mal, die Ziellinie ist gerne relativ dicht an der letzten Kurve gelegen. Und ich weiß, dass das Team HRE Mazowsze Serce Polkowice, ja, die Rundfahrt auch veranstaltet haben, die haben da ganz schön abgeräumt. Und ja, die haben da ein paar Mal zugeschlagen in den Sprints und die sind auch stellvertretend in der Rennleitung mit dem Rennarzt, mit dem AMG unterwegs gewesen. Und weil die Straßen so schlecht waren, weiß ich noch, dass diese S-Klasse AMG dann auf dem Gehweg das Fahrerfeld überholt hat, weil ja, der Rennarzt war überall ja, benötigt, weil wir hatten, glaube ich, zwei Knochenbrüche auf der ersten Etappe und andere Teams noch einiges mehr. Und ja, deswegen waren die da die ganze Zeit schnell unterwegs. Und ich weiß auch noch, dass ja, Ballas Team mir ausgeholfen hat mit Robert Wagner, weil mir nach dem vierten platten Reifen beim Wiederranfahren der Kolonne so ein Zaun auf dem Arm gefallen ist, der umgekippt ist durch den Wind. Und ja, das musste dann gekühlt werden, weil es angeschwollen ist beim Fahren, aber der Arzt war halt nicht mehr verfügbar. Und ja, das ist mir ganz schön in Erinnerung
Die
geblieben.
Teams waren auch gar nicht vorbereitet, weil wir hätten ja auch das Setup gehabt von Strade Bianche oder von Roubaix. Also wir hätten da richtig mit 33er oder 35er Reifen ankommen können, quasi damit wir vorbereitet gewesen wären. Aber in der Ausschreibung und was die Teams im Vorhinein halt nur in Erfahrung bringen konnten, war das halt so ein bisschen Schotter, aber halt nur so ein bisschen. Und dann waren noch einige Teams, die richtig am Struggeln waren. Ich kann mich erinnern, da ging ich mal irgendwie um 0 Uhr raus zum Telefonieren und dann sehe ich da Nick Kratschek vom Team Cat Stevens, wie er die Reifen zusammenflickt. Der war da, glaube ich, bis 3 Uhr morgens teilweise und musste die Reifen reparieren, ja.
Ja, das ist, also ich kann mich da wirklich dran, also das ist halt für Conti und Amateurteams nochmal ein Riesending gewesen, weil da kommt man ja generell nochmal mit vielfach weniger Fahrzeugen an und hat dementsprechend auch noch viel weniger Material und überhaupt wenig bis keine Sponsoren auf der Ebene. Und dann das ganze Material dort zu zerschießen, ist wirklich Wahnsinn. Es ist witzig, dass du es angesprochen hast. Es kam tatsächlich im Vorhinein eine Mail vom Veranstalter, so 3, 4 Tage vorher, ich weiß es noch. Es war dann auch bei uns im Training, im Teamtraining kurz Thema. Der Veranstalter hat dann geschrieben: Ja, bitte informiert, liebe sportliche Leiter, eure Fahrer, dass da Sand ist und dass gegravelt werden muss und dass es doch die ein oder andere Gravel-Passage geben wird. Just to let you know. Also, es war jetzt nicht so ein großes Ding, Achtung, Achtung, sondern so ein Add-on for your information, nicht mehr. Und dementsprechend, wie du schon gesagt hast, war halt selbst das Jumbo Visma Devo Team, was wahrscheinlich so das bestpräparierte Team ist und auch schon damals war, auch im Devo-Bereich, nicht mal auf dieses Rennen
Aber
vorbereitet.
immerhin,
Aber
Fahrzeuge waren mindestens zweistellig. Wir kamen da, glaube ich,
so.
mit 13, 14 Fahrzeugen an, ja, und bestimmt 40 Staff-Members. Das war sehr gut.
Ja. Trotzdem nicht das Strade-Material dabei gehabt. Hilft ja alles nichts. Naja, gut, gehen wir mal rüber zu unserem Gast und stellen dem gleich mal die erste Frage. Er hat ja hier so eine Ostradsport-Floskel als Intro schon mal locker fallen lassen. Woher kommt es, Philipp? Wie bist du denn zum Radsport gekommen und woher kommst du?
Ja, also ich bin tatsächlich auch Berliner, auch wenn man das gar nicht denkt, weil ich sehr am Rand wohne, in Ransdorf am Mögelsee. Ich bin zum Radsport gekommen mit, ich glaube, 6, 7 Jahren irgendwie durch eine Zeitungsannonce, die meine Mutter gelesen hatte. Hatte Fußball gespielt, aber relativ kurz, weil das war irgendwie nicht so ganz mein. Ich hatte so ein bisschen Angst vor dem Ball. Und ja, dann bin ich zum Radsport gekommen, zum Erknaraner RC 96. Den Verein gibt es leider gar nicht mehr. Aber das war halt in Erkner, 5 Kilometer von mir zu Hause weg. Und ja, dann habe ich da so ein Probetraining absolviert und bin durch mein Probetraining, irgendwie weil es Spaß gemacht hat, ich gern Rad gefahren bin, irgendwie beim Radsport hängen geblieben. Und bin dann von da aus ja, im Werdegang später an die Sportschule Frankfurt-Oder gekommen und im Anschluss nach Cottbus, weil halt Frankfurt-Oder auch zuerst der Olympiastützpunkt dichter war. Und dadurch, dass ich halt in dem Brandenburger Verein war, ist halt, sagen wir mal, der Olympiastützpunkt Brandenburg auf mich aufmerksam geworden und gar nicht die Berliner in dem Sinne zuerst, weil ich halt auf dem Papier immer Brandenburger bei denen war. Genau, und deswegen ist mein Weg dann dahin gegangen, obwohl ich eigentlich Berliner bin.
Du warst dann auf der Sportschule in Frankfurt-Oder, richtig? Und wie lang warst du da und mit wem?
Ja, genau, auf der Sportschule in Frankfurt-Oder bin ich dann 4 Jahre gewesen, also von der 7. bis zur 10. Klasse, weil ab der 10. Klasse muss man dann nach Cottbus wechseln, in das Bundesliga-Team, also da, wo entschieden wird bei den Fahrern, die haben Bundesliga-Niveau, die gehen dann dahin. Und in Frankfurt-Oder war ich unter anderem zusammen mit Leon Heinschke, der vielleicht hier im Begriff ist, der dann auch noch Profi geworden ist. Und ja, Till und Theo Zetsche, das Bruderpaar, Theo Zetsche bei mir auch bei LKT gefahren. Und mein Trainer in Frankfurt-Oder war dann der U17 Jan Schur. Und da habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen können, dass sich die Wege vielleicht nochmal wieder treffen, später dann bei LKT in Cottbus.
Ja, dann gehen wir doch einfach mal dahin nach Cottbus. Dort bist du dann nämlich auf die andere Sportschule gewechselt. Und das nochmal als Info-Einwurf. Also diese Sportschulen in Brandenburg, die sind wirklich jedem in Radsport Deutschland ein Begriff. Also ich glaube, wenn man Sportschulen in Deutschland mit Radsportbezug aufzählen muss, dann ist es ganz klar die Erfurter in Thüringen, dann ist ganz klar die Cottbusser und die in Frankfurt-Oder für Brandenburg. Und dann kann man sicherlich als vierte auch noch die in Kaiserslautern für Westdeutschland mit reinzählen, wo dann doch auch einige hinwechseln. Aber ja, für uns jetzt in den östlicheren und nördlicheren Bundesländern war eigentlich immer Cottbus und Erfurt so das große Ding. Und du bist ja eben von der schon angesprochenen und thematisierten Sportschule in Frankfurt-Oder nach Cottbus gewechselt, die sicherlich noch mal die bekanntere ist, weil diese Sportschule, das hat man mir auch erstmal noch erklären müssen, so im Laufe meiner Nachwuchszeit, die ist an sich gar nicht außergewöhnlich, aber in der Radsportwelt halt schon irgendwie riesig bekannt. Was hast du denn dort auf dieser Sportschule in Cottbus so Besonderes vorgefunden und was für Fahrer waren da in der Vergangenheit drauf?
Ja, an der Sportschule, eigentlich an allen Beinen, aber wir fixieren uns mal eher auf Cottbus, habe ich auf jeden Fall extrem gute Bedingungen zum Trainieren gefunden. Ob es Krafträume sind, eine Radrennbahn oder einfach sehr weitläufige Straßen. Das ist auf jeden Fall gegeben. Und was man vor allem in Cottbus vorfindet, sind extrem coole Trainingsgruppen, coole Leute, irgendwie gerade in dem jungen Alter, mit denen man da zusammen trainiert hat, viel Zeit verbracht hat, auch im Internat, was man auch sagen muss, was so für Internatsverhältnisse echt gut ausgestattet ist. Ja, das findet man alles vor und vor allem findet man auch ein funktionierendes System vor mit Schule, Sport. Auch wenn man in dem Alter vielleicht eher nur an den Sport denkt, ist die Schule natürlich auch irgendwie wichtig. Und ja, um da mal so ein paar Namen zu nennen, vielleicht Richard Banusch, Basti Flicke, Christian Koch, Lennart Kemner. Das sind jetzt mal so ein paar Namen
Hannes Wilksch.
aus der nahen Vergangenheit. Ha, stimmt, Hannes Wilksch, sorry an dieser Stelle, ne, möchte, dass ich dich vergessen habe. So aus der nahen Vergangenheit, die die Schule besucht haben. Aber auch gerade so Heinrich Hausler, Roger Kluge, Nikias Arndt sind jetzt mal so drei große Namen, die mir auf die Schnelle einfallen, die man da nennen kann, die dann im ganz großen Profifeld auf der Ebene jetzt, wo Baller natürlich auch fährt, Erfolge hatten und immer noch Erfolg haben, die da gewesen sind und ich glaube eigentlich auch eine coole Zeit da hatten.
Jetzt ist diese Sportschule trotzdem immer wieder in der Kritik. Also ich sag jetzt hier, nimm hier einfach mal so ein paar Sachen heraus, die als Vorurteile lange galten und sich dann aber auch durchaus so bestätigt haben und die wir auch bestätigen können. In Cottbus wird enorm viel trainiert. In Cottbus wird vor allem auch lange trainiert und vor allem auch so immer und überall. Also da schneit es halt und dann wird halt trotzdem 4, 5 Stunden gefahren. Und das Ganze dann ohne Wissen, was man da so richtig essen soll. So sind zumindest die
Naja, ja,
Mythen
nicht
und
essen,
Legenden
so
und da
einfach.
so oder so. Da ist auf jeden Fall die ein oder andere Heldengeschichte zu erzählen. Philipp, was hat aus deiner Sicht diese Zeit an der Sportschule in Cottbus so besonders gemacht oder an diesen beiden Sportschulen? Du hast schon gesagt, es gab einen extrem guten Zusammenhalt, es sind viele gute Fahrer da rausgegangen, also man hatte irgendwie so ein Ziel und Vorbilder, auf die man hingearbeitet hat und auf zu denen man hochgeguckt hat. Aber was war für dich das Besondere an diesem System? Warum bist du da so gerne gewesen und befürwortest das auch?
Ja, also ich würde mich mal als geselligen Menschen bezeichnen und von daher muss ich an der Stelle einfach sagen, was wahnsinniger Anreiz war, waren einfach die Leute. Das muss ich einfach sagen. Zu den Großteil meiner Teamkollegen oder auch einfach nur Weggefährten hat man immer noch einen engen Kontakt und ich glaube, Max vor allem kennt einige von denen. Das sind am Ende echt coole Leute und das war dann irgendwie so eine Gruppe pusht am Ende immer mehr, als wenn man das für sich alleine macht und das war auf jeden Fall der ganz große Faktor, neben dem, dass man auch irgendwo ein Ziel hatte und motiviert war, selber was zu erreichen. Das war natürlich für mich so ein großer Punkt. Und ja, keine Ahnung, ich muss halt einfach sagen, wir haben verdammt viel Spaß gehabt und waren erfolgreich. Und wenn man gerade, was Max sagt, so alles, was er aufgezählt hat, dass wir viel trainiert haben bei jedem Wetter, dass es extrem hart ist, das stimmt alles. Da könnte ich natürlich auch viele Geschichten erzählen. Aber am Ende ist es so, das System war irgendwie ganz lange erfolgreich und ist es irgendwo immer noch. Und die, die sehr erfolgreich sind, sind jetzt nie irgendwie die beliebtesten. Und wenn man selber vielleicht dann irgendwo sitzt und weniger trainiert und sieht, dass andere mit viel mehr Training oft irgendwo dann erfolgreicher waren, dann kann ich schon verstehen, dass dann viele immer erzählt haben, warum das alles nicht so cool und sonst da was ist in Cottbus. Aber ich glaube, gerade der Erfolg hat diesem Sportschulsystem über Jahrzehnte schon irgendwo auch recht gegeben.
Ja, aber das war schon so ein bisschen make it or break it, ne? Also viele haben es geschafft, aber viele sind auch, sagen wir mal, dran krachen gegangen, oder? An dem Training und Umständen und ja, allem drum und dran.
Auf jeden Fall, also das hast du eigentlich gut beschrieben. Es gibt schon einige oder auch einige viele, die irgendwo krachen gegangen sind. Ich würde da gerade mal so sagen, dass der Winter auf jeden Fall die harte Jahreszeit war. Also da hat sich dann in Cottbus schon die Spreu vom Weizen getrennt. Wenn man dann bei minus 5 Grad, also die Regel war immer so, bis minus 5 Grad wird draußen gefahren und ja, da konnte dir kalt sein. Da hast du halt nur so Sprüche bekommen wie viele sind nach Stalingrad in Sommersachen und einige auch wieder zurück. da wurde jetzt nicht viel Spielraum gelassen, so dass du gefroren hast. Aber na klar, es sind links und rechts immer welche ausgeschert, weil sie keinen Bock mehr hatten. Aber am Ende muss man sagen, sind auch einige übrig geblieben. Und die, die dieses System geschafft haben, sind auch irgendwo alle was geworden. Nicht nur im Sport, sondern auch, würde ich sagen, feine Kerle am Ende geworden.
Was ich so sehr daran bewundere an all denjenigen, die dort in Cottbus waren, das ist schon immer eine sehr kollegiale und loyale Truppe gewesen. So hat man es von außen wahrgenommen. Und ich hatte ja dann in meiner Zeit in Berlin und jetzt auch bei Maloja immer wieder mit Fahrern aus Cottbus zu tun oder die in Cottbus auf der Sportschule waren. Also Philipp bezeichne ich auch eigentlich vorwiegend immer als Cottbusser, weil er eben aus diesem System herauskommt. Und Philipp war da eben immer sehr offen, hat gesagt, ja, komm, wir trainieren da und da und wir gehen nach Dresden in die Berge und fahren da so ein bisschen. Und dann kam Christian Koch dazu, mit dem ich jetzt irgendwie nie irgendwas zu tun hatte, der da schon wieder wo ganz anders gefahren ist. Und dadurch sind über die Jahre Verbindungen entstanden, einfach durch Leute, die Spaß an dem Leistungssport Radsport haben und den eben lang gemacht haben. Und einige, wie eben den Lennart Kemner, haben es wirklich ganz nach oben geschafft. So, die müssen sich jetzt mit so Problematiken wie Paris-Nizza rumschlagen
Ich
und
glaube, der fährt Tirreno oder
andere
tut sie
fahren
den
halt
Tirreni
trotzdem
an.
auch immer noch. Ja, also ich kann auch nur Positives über die Fahrer in Cottbus sagen und vor allem, dass die sehr viel Disziplin mitbringen und dadurch auch so ein bisschen eine Inspiration sind, dass man immer am Ball bleiben sollte. Aber kannst,
Was ich hier noch anmerken will, und zwar, da kann mich Philipp ja mal aufklären. Ich war auch auf einer Sportschule, das war jetzt nicht so, also da gab es nie einen Hype drum, das war die Flato-Oberschule. Also war wirklich grausam, weil da warst du halt auf der Schule, Sport war irgendwie auch da, aber so wirklich Rücksicht wurde nicht auf dich genommen. Da waren halt noch Fußballer, Segler, aber die Radsportler wurden alle so ein bisschen so schief angeschaut. Und in Cottbus, meiner Meinung nach, gab es ja viele, die haben ihr Abi, also normales Abitur geht ja über 2 Jahre. Vier, auf der Flato, wo ich war in Berlin, da wurde es schon auf 3 Jahre gestreckt. Aber ich kenne so ein paar Leute, die haben ihr Fachabi auf so 5, 6 Jahre gestreckt. Also es wurde ja schon, also demnach würde ich fast sagen, dass es bei uns härter war, weil du hast halt, die haben halt in der Schule nicht so Rücksicht genommen. Und dann kamst du von der Rundfahrt wieder und dann musstest du 3 Präsentationen halten und uns 7 Tests nachschreiben. Und in Cottbus konntest du ja schon alles ein bisschen mehr strecken, damit du dich ein bisschen mehr auf den Sport konzentrieren kannst. Ist das richtig so?
Ja, also zum einen ist das Abitur in Cottbus, macht man das in 13 Jahren, das ist das eine. Jetzt kann man auch seit einer Weile das Abitur generell strecken, dann macht man das 14 Jahre. Machen jetzt immer mehr Radsportler. Denen sei an dieser Stelle auch einfach mal von mir gesagt, Leute, das
Weicheier.
ist Quatsch, was ihr da macht. Ja, ihr seid wirklich Weicheier, weil das ist Quatsch, weil ich kenne einfach so viele, die das durchgezogen haben in 13 Jahren und die sind zu dem Zeitpunkt, wo sie gestreckt haben, auch irgendwie schon Profi gewesen und richtig große Radrennen gefahren, Radrennen gewonnen und das geht alles. Bei uns war einfach so der Fakt, die Kollegialität. Zum einen, zum Beispiel unser Geschichtslehrer hat sehr die Radfahrer gemocht. Der hat tendenziell immer dieselben Tests geschrieben und da gab es halt so ein Hefter. Da waren alle Alttests drin und der wurde halt einfach vererbt von Generation zu Generation. Der war dann immer in einem Internatszimmer
Sag
und
doch mal gern liebe Grüße.
liebe Grüße, Herr Amon, ich habe Ihnen viel zu verdanken und ich könnte jetzt so viele Namen aufzählen, von denen Tests in diesem Hefter waren. Christian Koch hat ihn mir vermacht und ich weiß gar nicht, wem ich ihn vermacht habe. Ich glaube Theo Zetsche, ich weiß es gar nicht genau an dieser Stelle. Aber das war halt irgendwie so ein normales Ding. So die Radsportler untereinander haben sich an der Stelle so geholfen und in Mathe war es so, da habe ich von Hannes Augustin Nachhilfe bekommen, zusammen mit Paul Rudis, weil der war halt einfach gut in Mathe und man hat sich irgendwie untereinander krass geholfen, dass ich halt einfach sagen muss, auch da waren es wieder die Kollegen, die nach links und rechts geschaut haben und man hat irgendwie versucht, dass wir jeden mitgezogen kriegen und keiner auf der Strecke bleibt. Geschenkt hat uns da in der Schule, ja, vielleicht in Geschichte hin und wieder mal jemand was, aber in restlichen Fächern mussten wir halt auch durchziehen, aber auch da war es wie auf dem Fahrrad die Gruppe, die es möglich gemacht hat.
Und wie habt ihr dort in Cottbus gelebt? Also jetzt einfach mal so eine ganz dumme Frage gestellt, weil ich weiß, Baller ist ja im Nachwuchs, wirklich im so Kindesalter bei Blankenfelde gefahren, auch einem Brandenburger Verein, ist dann aber in der U15 nach Berlin gewechselt und ist dort dann auf die Sportschule, die er eben gerade schon genannt hat, gegangen, hat aber in der Nähe von dieser Sportschule eben durch einen Umzug gewohnt mit seinen Eltern. Dementsprechend warst du auch nie auf dem Internat, ich war auch nie auf dem Internat, bin eh generell sehr spät auf eine andere Sportschule gegangen, aber du hast wirklich dieses Internatsleben gehabt und deswegen auch so die Sportschule in ganzen Zügen genießen und aufsaugen können. Wie war das? Wie habt ihr da gelebt und was hat dieses Internatsleben eben ausgemacht?
Ja, wie haben wir gelebt? Also es war relativ witzig. Ich habe zusammen gewohnt in Cottbus in so einer, ja, das waren dann so Wohneinheiten für die Abiturienten. Da hatten wir sozusagen zwei Zweimannzimmer in einer Wohneinheit, also insgesamt vier Leute, zwei Bäder. Und wir hatten so eine Art Gästewohnung, da war dann noch so ein extra Zimmer, aber das war halt zugeschlossen. Aber Frederik Hähnel, mit dem ich mein Zimmer geteilt hatte, nebenan waren Paul Rudis und William Schneider, der hatte so einen Multifunktionsdremel, wie er ihn genannt hat. Und da haben wir dann Anfang des Schuljahres diese Tür aufgebrochen und haben uns halt dieses extra Zimmer als Wohnzimmer und Aufenthaltsraum eingerichtet. Wir haben auch, ja, da drin war halt eine Dartscheibe, ein kleiner Kühlschrank und ja, so lauter kleine Sachen aus den Betten haben wir uns ein Sofa gebaut und das haben halt die Erzieher gar nicht mitbekommen, weil wir die Tür immer geschlossen halten haben und von daher, ja, haben wir eigentlich, muss ich an der Stelle sagen, richtig gut da gewohnt mit einem Wohnzimmer und all ihrem Schlafzimmer. Also das hat schon
Ich fand die Vorstellung von so einem Internat immer schrecklich, weil du hast dann so Sachen gehört wie, whatever, ab Klasse 9 kriegst du denn ein WLAN-Passwort, ab Klasse so und so kannst du denn dann Fernseher haben und ab der Klasse kannst du das und das machen. Also so ultra beschränkt. Wie war das in Cottbus? War das ein bisschen freier oder hast du einfach gemacht, was du machen wolltest und musstest so ein bisschen verstecken?
In Cottbus, also es gab so eine inoffizielle Schlafenszeit auf jeden Fall, weiß ich. Aber wir haben diese Wohneinheit ganz, ganz hinten im Flur gehabt, weiß ich noch. Und es war halt den Erziehern einfach zu weit, dahinter zu gehen. Von daher haben wir da schon mal keinen Stress gehabt. WLAN durfte man sich selber anschaffen. Und man musste so eine Grundordnung halten. Und ich weiß noch von Theo Zetsche, der nach mir dran war, die haben sich dann halt sozusagen auch eine Putzhilfe geholt gehabt. Die ist einmal die Woche gekommen und hat dann das Internatszimmer
Für
aufgeräumt
die
gehabt. Also,
Reichen.
das ist noch so eine,
Ja.
für die Reichen, genau so eine Randstory. Wir haben das noch selber geschafft gehabt, die das hinbekommen. Aber ja, keine Ahnung, so strikt, wie du es dir vorstellst, war es am Ende gar nicht. Und keine Ahnung, es gibt so gewisse Grundregeln. Wer sich benimmt, dem wurde relativ viel zugestanden, im Rahmen des Möglichen. Und dadurch, dass wir eigentlich dann nie Probleme gemacht haben, weil wir gemerkt haben, das ist eigentlich, ja, besser für uns, ruhig zu sein, ging es uns gut. Und ich weiß auch noch, Christian Koch, der hatte in seinem Zimmer einen Fernseher, der war halt genauso breit, wie seine Wand breit war und hat in einem Bett davor gelegen mit ungefähr 1,50 Meter Abstand. Also, dass der heute eine Brille trägt, ich weiß, woher das kommt.
Ja, Christian Koch, der Name ist schon ein paar Mal gefallen. Bis letztes Jahr noch bei Lotto Kernhaus gefahren, hat wirklich auch ein sehr, 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 sehr guter Conti-Fahrer gewesen. Schade, dass der den Schritt nicht in die World Tour geschafft hat. Also einer, wo so, nur so ein kleiner Schritt gefehlt hat oder vielleicht nur so ein Halbschritt oder so ein Anschub, was auch immer. Aber das sei hier nochmal an der Stelle nachgeschoben. Philipp, jetzt kommst du mir ehrlicherweise hier ein bisschen zu brav weg, weil es gibt in Cottbus natürlich diese Regel, wahrscheinlich gibt es diese Regel, wer brav ist, dem wird viel zugestanden. Brav wart ihr aber nicht immer. Geschichten gibt es einige, dafür haben wir heute nicht genügend Zeit. Ich finde aber, und ich bin persönlich ein großer Fan der Mensa-Geschichten, pick dir doch mal schnell eine deiner Lieblings-Mensa-Geschichten raus und sage uns, warum diese so erzählenswert ist.
Okay, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Geschichten und ich pick mir jetzt mal schnell die mit Luis Rode raus. Man muss wissen, zu dem großen Internat in Cottbus gibt es auch das kleine, wo du von der 7. bis zur 10. Klasse bist und das ist genau an der Mensa gelegen und das war eine Zeit lang total cool, so kleine, ja, Spuckwürfel auf den Hof runter zu spucken und an die Glasscheiben, weil das hat halt so schön geplatzt und das hat sich dann immer mehr ausgeweitet und dann wurden halt Eimer voll Wasser runtergeschüttet und lauter Schweinereien gemacht und einmal, ja, wurde halt auch wieder so ein Eimer aus dem 5. Stock entleert mit so lauter kleinen Papierkügelchen. Und dann hat halt einer der Mitbewohner ein Passfoto von Luis Rode dazu gemacht. Und ja, dann hat die Mensafrau das aufgesammelt unten und nur geschrien, jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich. Und im Anschluss musste Luis Rode dann 3 Wochen lang, glaube ich, so Mensa-Dienst machen, also wirklich beim Abwasch helfen und so. Und das war halt die Ironie, weil der hatte damit in dem Fall gar nichts zu tun, weil wer wäre so blöd und würde ein Passbild von sich zu den Papierkugeln dazu machen. Aber ja, das haben alle tierisch abgefeiert. Und so eine kleine Randstory ist dann auch noch so aus dem Internat. Es gab den Staubsauger, der hieß Nono. Der sah aus wie so ein bisschen R2-D2 und es gab immer so Asiaten, wenn man am Wochenende das nicht geschafft hat, weil man wieder so lange trainiert hat, bis 13 Uhr oder 14 Uhr zum Mittagessen da zu sein und die Asiaten, irgendwie das Beste daran war immer dieses Wasser, das man dazu bekommen hat und dann gab es immer Wettbewerbe, wie viel Nono essen kann und dann hat halt dieser Staubsauger 5, 6 Asiaten am Wochenende ausgesaugt und hat dann immer tierisch gestunken, wenn der dann weitergegeben wurde an die nächste Etage, wo dann die Volleyballerinnen oder Leichtathleten waren. Das war eigentlich auch relativ witzig.
Das klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr unterhaltend und nach einer witzigen Zeit, die ihr da hattet. Irgendwann war das aber auch vorbei und ihr seid alle erwachsen geworden. Ich muss dir nochmal einfach rückmelden, sagen, ich höre da Geschichten von jungen Männern, wo ich schockiert bin, zu was die in der Lage gewesen sind. Was einem alles einfallen kann. Also diese grenzenlose Kreativität und dieses komplette Freidrehen und wie es da drunter und drüber gegangen sein muss, teilweise und manchmal. Und am Ende sind dann doch ganz viele anständige, normale, zivilisierte Bürger herausgegangen und zum Teil halt auch einfach Tour de France-Etappensieger. Also, ja, super, super spannend und absolut erzählenswert. Und da könnte man Tage mitfüllen mit diesen Geschichten. Ich bin auf jeden Fall ein Liebhaber der Geschichten. Ich möchte es mal so sagen. Jetzt bist du aber auch erwachsen geworden, Philipp, und bist dann irgendwann mal in den Männerbereich gewechselt, in das legendäre LKT-Team Brandenburg. Die sogenannte Ostschmiede des Radsports, ich möchte es mal so sagen. Was war das Team, in welchem Zustand war das Team damals, als du dahin gekommen bist und was war die Ausrichtung?
Ja, genau. Ich bin dann ins LKT-Team Brandenburg gekommen und ich kannte das irgendwie, weil an jedem Olympiastützpunkt Frankfurt, Cottbus hingen überall Poster von dem Team und das ist halt aufgebaut wie so eine Pyramide, dieses Sportschulsystem. Und an der Spitze war halt immer das LKT-Team Brandenburg und dann irgendwie da irgendwann dazu zu gehören, war dann damals schon irgendwie so eine krasse Ehre für uns und hat uns wirklich was bedeutet und wir haben damit was verbunden. Und der LKT hat sich halt voll dem U23-Bereich, Nachwuchsbereich verschrieben gehabt. Also alles, was es jetzt gibt, so mit diesen Devo-Teams, die dasselbe machen, das hat halt irgendwie LKT schon viel früher gemacht. Nur, dass das halt in dem Sinne nicht an ein ganz großes Team angebunden war. Und ja, eigentlich muss ich mittlerweile sagen, im Laufe der Jahre habe ich erst verstanden, wie viel uns ermöglicht wurde in dem Team finanziell. Ja, wie auf uns geachtet wurde, weil man muss bedenken, in dem Alter, wenn man U23 fährt, macht man halt in der Regel nebenbei ein Abitur. Und ja, da wurde viel Rücksicht genommen. Wir haben viele Chancen bekommen. Und ja, wir sind Straße gefahren, wir sind Bahn gefahren. Heiko Salzwedel war da mein Trainer, Jan Schur. Und Paul Voss ist dann am Ende auch da gewesen und war sportlicher Leiter. Ich glaube, 3 Jahre dann am Ende sogar von mir.
Und
Ja,
auch
also das sind auf.
damals schon siebenstellig verdient bei LKT, also auch finanziell gut.
Ja, Paul bestimmt, ich nicht.
Ist dann aber auch
Das
schnell
sind
wieder
auf jeden
gegangen, ja.
Fall.
Genau.
Ja, war schnell weg, ne?
Ja, und dann das Team musste oder hat dann leider zugemacht. Dann war Corona und ja. Man konnte keine Rennen fahren, es war wahrscheinlich auch schwierig für die Sponsoren, finanziell das am Laufen zu halten. Und dann hat das LKT genau in meinem 4. Jahr U23 zugemacht. Es wurde uns Mitte des Jahres mitgeteilt. Und da muss ich halt ehrlich sagen, das war natürlich traurig für mich in dem Moment, weil man Anführungsstrichen arbeitslos war und sich dann umgucken musste, wo es hingeht. Aber jetzt im Nachhinein muss ich halt sagen, tut es vor allem irgendwo im Herzen weh, weil ich das LKT immer mit meinem Nachwuchs, mit der Jugend und sonst was verbunden habe. Und ja, das ist halt schade und irgendwie auch schön zu sehen, dass jetzt wieder was da ist.
Ja, viele große Namen, die durch dieses LKT-Team gegangen sind und vor allem auch viele große Namen, die zuletzt verantwortlich im LKT-Team waren. Und das ist wirklich schade, dass es das Team nicht mehr gibt. Aber wie du schon sagst, es ist jetzt so eine Art neues Team daraus entstanden. Also es gibt jetzt durchaus auch wieder für U23-Fahrer aus Brandenburg und aus Berlin auch neue Anlaufstellen. Da gibt es mehr Alternativen, als es die vielleicht noch früher gab. Und da ist, denke ich, in Zukunft mehr in Aussicht, als das noch letztes und vorletztes Jahr der Fall war. Dementsprechend sind wir da auch alle sehr positiv gestimmt, weil wir ja in erster Linie auch Radsportfans sind und wollen, dass diese Sportart erhalten bleibt und immer wieder neuen Nachwuchszulauf kriegt. Ich finde bei dir, Philipp, und das können wir vielleicht abschließend hier nochmal so dranhängen, und dann ist es, denke ich, eine runde Sache gewesen, diese Folge. Ich finde immer ganz schön, du bist auch sehr fokussiert immer auf den Nachwuchs
Mensch
und
geblieben.
freust dich da total drüber und freust dich da total drüber, wenn junge Fahrer mit 18, 19 richtig motiviert sind und sorgst dich dann richtig um die, wenn die irgendwie dann kein Team haben und nicht unterkommen. Warum ist es dir so wichtig? Verbindest du das mit dieser Jugendzeit, die du eben gerade beschrieben hast?
Ja, na, weil um uns wurde sich damals gekümmert. Als ich noch jung war, gab es auch irgendwie einige ältere Fahrer, die sich bemüht haben, dass wir Anschluss finden, dass wir irgendwo unterkommen und dass uns die Möglichkeit gegeben wird. Deswegen versuche ich selber irgendwie so, ja, etwas Jüngeren irgendwo immer zu helfen, weil ich finde, das gehört sich einfach, beziehungsweise, ja, so wurde man da auch hinerzogen auf der Sportschule. Und ja, deswegen freue ich mich halt auch wirklich, dass es jetzt nochmal was gibt, zusammen mit dem Standardteam in Cottbus. Und ja, bin da dankbar drüber.
Auch nochmal kurz von mir. Ich finde es auch sehr schade, dass es jetzt mittlerweile nicht mehr gang und gäbe ist, dass man in so ein lokales U23-Conti-Team geht, weil ja, jetzt hast du halt überall Devo-Teams und auch schon teilweise die U19-Teams. Und ja, wenn ich mich daran zurückerinnere, U17, U19, wie wir da zusammengefahren sind, immer zu den Bundesliga-Rennen, das war jetzt rückblickend die geilste Zeit. Und umso besser wäre es natürlich gewesen, wenn man noch weiterführend in den, ja, in den Conti-Team irgendwo bei sich in der Heimat da reingehen hätte können und dann in den Profisport startet. Aber leider, so wie der Trend aktuell ist, ja, geht das ja immer mehr zu den Development-Teams und dann auch immer früher, sagen wir so, von zu Hause weg. Und ja, nee, also auch fand ich super, wie du es erzählt hast, dass man da so ein Heimatgefühl hat und auch so eine Verbundenheit mit den anderen Leuten. Und schade, also ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Sportschulensystem so erhalten bleibt, ja. Und wenn wir mal Kinder haben, schicken wir sie auch dahin. Ja, alle, allesamt.
Ja, wäre auf jeden Fall nicht das Schlechteste. Und ich will an der Stelle halt auch mal sagen, so wie Baller den Weg gegangen ist, so gehen die dann am Ende die wenigsten direkt in so ein Devo-Team rein. Das sind die ganz, ganz großen Talente.
Die großen Namen.
Aber man darf dann aber auch nicht vergessen, dass eigentlich dann verdammt viel Talent auf der Strecke bleibt, weil mit 18, 19 Jahren sieht noch jeder nicht oder noch nicht jeder so stramm aus wie Baller. Und manche brauchen halt auch ein bisschen länger.
Auch so
Und in
schön.
Cottbus war es halt
Ja.
einfach auch so schön, ja. Aber am Ende ist es halt wirklich so, es ist was anderes, wenn du irgendwie so am Olympiastützpunkt bist, auf irgendwas drauf hinarbeitest und halt so ein gewisses Ziel hast, was dir auch Sicherheit vielleicht gibt. Wenn es das halt nicht gibt, finde ich das halt schwer, sich in der U19 jeden Tag den Hintern aufzureißen und irgendwie alles geben zu müssen. Wenn man halt irgendwie gar nicht weiß, wie geht's für mich am 1. Oktober so wirklich weiter, wenn ich der U19 entwachse.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Riesenthematik, die wir da aufgemacht haben. Ich finde auch einfach, dein Team Baller ist da auch so ein Vorzeigeteam. Klar, ihr habt eine breite Struktur mit dem Conti-Team noch unten dran, aber du hast viele Teamkollegen, wo du sagst, das sind richtig, richtig gute World-Tour-Fahrer. Von denen habe ich schon so viel gelernt. Und die sind relativ spät erst Profi gewesen, weil die lange Zeit im Conti-Bereich oder Pro-Conti-Bereich in Belgien kleinere Rennen gefahren sind. Und diese Struktur ermöglicht es eben auch solchen Talenten, die offensichtlich dann im World-Tour-Bereich richtig abliefern können über viele Jahre hinweg und zuverlässige Rennfahrer geworden sind, trotzdem den Durchbruch zu schaffen. Das sei vielleicht hier nochmal als Message mit auf den Weg gebracht für alle Zuhörenden. Baller, wir wünschen dir maximale Erfolge beim schlimmsten Radrennen, bei der schlimmsten Woche Radrennen, die man so im Jahr machen kann. Also da ist halt wirklich, wie gesagt, wir beneiden dich nicht drum. Wir gucken hier, du, wir machen uns hier schön fertig, schön auf dem Sofa, kommen dann von der Einheit rein, dann machen wir uns hier auf unserem großen Fernseher. Der ist schon auch ordentlich im Hotelzimmer, muss man sagen. Das ist anständig, was wir hier zur Verfügung gestellt bekommen haben. Machen wir dann Paris-Nizza an und gucken dir dann zu, wie du dann da schön auf der letzten Rille in diesem Rattenloch da in Frankreich Angst bei schlechten Bedingungen und freuen uns, dass wir heute in der Sonne schöne 5 Stunden Grundlage gefahren sind.
Es hat mich sehr gefreut, nochmal ein letzter Genussmoment hier, bevor es morgen losgeht, ja? Freut mich, dass wir es noch geschafft haben. Vielen Dank, Jungs.
Ja, freut mich auch. War schön, bei euch Gast zu sein. Und ja, auch von mir viel Erfolg, Baller. Wir werden es hier verfolgen mit Nudeln und Popcorn. Und
Das stimmt wirklich
und das
genauso.
stimmt wirklich, ja, weil das ist mein Mallorca-Lifestyle: Aquarius und salziges Popcorn. Von daher, ja, macht da mal was Schönes, dann können wir es umso mehr genießen.
Ey, ich will irgendwann noch mal mit euch irgendwie ins Trainingslager.
Oh.
Das lasse ich mir nicht nehmen.
Wir machen einen Mann aus dir, ich verspreche es dir.
In diesem Sinne, viel Erfolg, Baller.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, ciao.
Ciao.